Deutschlandfunk, Information und Musik.
In der kommenden Woche, da jährt sich der Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 zum 70. Mal. Was erinnern wir, wenn wir daran denken? Und warum verblasst dieses Erinnern? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Klaus Schröder gesprochen. Er leitet den Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin, ist Verfasser unter anderem des Buches Kampf der Systeme oder auch von kleinen Büchern Die DDR, Geschichte und Strukturen. Im März, da war 1953 Josef Stalin gestorben. Die DDR-Staatsführung war überrumpelt, als es am 17. Juni 1953 zum Volksaufstand kam. Was waren die Gründe für die zeitgleichen Proteste in Halle, Bitterfeld, Görlitz, Jena, Leipzig, Magdeburg, Dresden und so fort? Klaus Schröder, was ist da passiert?
Ja, der Ursprung liegt in dem Beschluss zum Aufbau des Sozialismus 1952. Die SED wollte die Reste der alten bürgerlichen Gesellschaft beseitigen. Dagegen gab es Proteste. Die Fluchtwelle stieg an. Und dann hat 1952 die SED die innerdeutsche Grenze nochmal dicht gemacht. Das war sozusagen der Ursprung. Dann begannen die wirtschaftlichen Verhältnisse instabil zu werden, beziehungsweise noch instabiler zu werden. Und daraufhin beschloss man eine Normerhöhung, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und das erregte den Unwillen nicht nur der Arbeiter, sondern der gesamten Bevölkerung. Die Arbeiter waren in der Mehrheit, weil die Mehrzahl der Beschäftigten waren zur damaligen Zeit Arbeiter.
Man sprach vom sogenannten Feldzug der Sparsamkeit. Nur damit wir das mal ganz kurz ins Ohr kriegen, habe ich uns aus dem Jahr 52, 53 ungefähr mal einen winzigen O-Ton des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht mitgebracht.
Wenn ich durch die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe, weiß ich stolz darauf. Das hat mein Freund getan. Mein Freund, der Plan.
Ja, damit ist natürlich die Planwirtschaft und die doktrinäre Politik des Sozialismus gemeint. Ein Feldzug der Sparsamkeit. Es kommt zum Generalstreik in 600 Betrieben, 1 Million Streikende. Ist das ein friedlicher Volksaufstand?
Ja, er bleibt weitgehend friedlich. Es gibt natürlich Auswüchse. Es werden Leute gelyncht von den Demonstranten. Gefängnisse werden gestürmt, Leute freigelassen. Also es kommt in der ersten Phase zu sehr viel Turbulenzen. Und da greift dann die Rote Armee der Sowjetunion ein. Das kann aber nicht verhindern, dass die Volkserhebung sich ausbreitet auf nahezu alle großen Städte, Bezirksstädte, Kreisstädte der DDR. Hier platzt sozusagen die Blase der Ruhigstellung. Die Leute äußern ihren Unwillen gegen die sozialistische Diktatur und es werden sehr schnell auch Rufe laut nach Einheit Deutschlands.
Und nach freien Wahlen, ne?
Und nach freien Wahlen, das ist sozusagen das Antidemokratische, das Totalitäre des Sozialismus, was sie ablehnen. Und sie sagen, wenn frei gewählt wird, hat dieser Sozialismus keine Chance.
Ohne die russischen Panzer in der DDR hätte 1989 schon 53 stattgefunden. Das ist eine zu gewagte These, oder?
Nein, das ist eine realistische These. Die DDR, sogar man kann weiter zurückgehen in das Jahr 49, von 49 bis 89 wäre ohne die Sowjetunion, ohne die Rote Armee, die DDR von einem Tag auf den anderen zusammengebrochen.
Klaus Schröder, wir erinnern an den 17. Juni 1953. Mir ist aufgefallen, dass im Erinnern immer auch ein großes Vergessen mitschwingt. Zum Beispiel, Sie haben die Opfer auch schon genannt, nicht nur die Lynchjustiz, sondern viele Menschen wurden auch erschossen, an die 100. Erst Anfang, wenn ich es richtig weiß, der Nullerjahre sind die Namen genannt worden. Woran liegt das?
Ja, man hat dieses Ereignis gerade auch im Westen zwar sozusagen bedauert, aber nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Und man hat die Namen der Aufständischen, die erschossen wurden, hingerichtet wurden. Es gab ja standesrechtliche Erschießungen. die hat man einfach ignoriert. Man hat das im Anonymen gelassen. Das ist ein, wenn ich das mal überspitzt sage, ein Schandfleck in der Geschichtspolitik der Bundesrepublik gewesen.
Den 17. Juni gibt es als bundesweiten Gedenktag nicht mehr, den Tag der Deutschen Einheit. Was geht damit nach 70 Jahren verloren? Ich will nicht damit die Wiedervereinigung schmälern, aber dennoch fragen, wir sprechen ja mit Absicht darüber und ein Leitgedanke ist ja, dass da was in Vergessenheit geraten ist. Was geht verloren?
Ja, verloren geht ein historisches Ereignis, an dem die Deutschen ja nicht gerade reich sind oder an denen die Deutschen ja nicht gerade reich sind. Man hat den 3. Oktober dann genommen als freien Tag. Das ist ein Tag der Bürokratie, aber nicht, wenn ich das mal in Anführungszeichen setze, des Volkes. Das war ein klassischer Fehler. Man hätte es beim 17. Juni lassen sollen. Man hat es nicht getan. Und wenn wir haben mehrere Befragungen unter Jugendlichen durchgeführt in den letzten 10 Jahren und dieses Ereignis gerät immer mehr in Vergessenheit. Junge Menschen wissen überhaupt nicht, was da geschehen ist. Ich habe jetzt in Vorbereitung zu unserem Gespräch auch mal die Enkelkinder gefragt, die Älteren. Das wird überhaupt nicht erwähnt in der Schule. Also das ist auch heute ein Tag, der keine Erwähnung findet.
Wir erinnern nicht zuletzt auf Betreiben oder mit Anstoß des Bundespräsidenten Steinmeier und der Kulturstaatsministerin Roth an die erste deutsche Nationalversammlung, das Paulskirchenparlament vor 175 Jahren. Damit das nicht ein Ort des steinernen Gedenkens ist, soll ein Ort der Demokratie hinzutreten, um- und neu gestaltet. Wie kann die Gefahr, Klaus Schröder, der verblassenden Erinnerung, wie Sie es gerade skizziert haben, an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 vielleicht vermieden werden oder besser erinnert werden?
Es geht wahrscheinlich nur über die Basis. Das heißt, wir hatten das schon mal vor etlichen Jahren, dass Schüler begonnen haben, ältere Menschen zu befragen, was in ihrem Ort eigentlich geschehen ist, 1953. Da ist sehr viel sozusagen Basisgeschichtsarbeit geleistet worden. Vielleicht sollte man sowas wieder ins Leben rufen. Die Schüler, die Lehrer müssen die Schüler ja animieren, aufzufordern, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen und Ältere befragen, darüber Protokoll schreiben und das dann der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Ich habe noch zwei Fragen auf dem Herzen. Und zwar, warum ist das in der Bundesrepublik der Vorwendezeit nicht ausführlicher erinnert worden? Lag es an der Ostpolitik der sozialliberalen Koalition, die mit dem Grundlagenvertrag beschäftigt war, mit Reiseerleichterungen, Telefon-Selbstwählverkehr, Wandel durch Annäherung? Passte das nicht in den Kram? Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist der entscheidende Grund. Man wollte nicht an die negativen Seiten des sozialistischen Kommunismus erinnern und hat das deshalb in Vergessenheit geraten lassen. Damals war es jedoch die SPD, namentlich Herbert Wehner, der dazu beigetragen hat, dass ab 1954 das ein Feiertag wurde. Das hat die SPD leider in ihrer Tradition dann irgendwann fallen lassen. Schade, vielleicht kann man es jetzt wiederbeleben. Warum eigentlich nicht? Warum sollten historische Ereignisse, an die man mit Stolz erinnern kann, nicht in eine Reihe gestellt werden? Sie hatten ja eben schon die entsprechenden Ereignisse genannt. Ich möchte aber noch einen Punkt sagen.
Bitte sehr.
Der Punkt ist, wie hat die SED darauf reagiert? Nachdem der Aufstand niedergeschlagen war, hat sie überall sogenannte Einsatzleitungen gebildet. Bezirks-, Kreiseinsatzleitungen. Da war die Volkspolizei, die Stasi, die Funktionäre und so weiter, waren da versammelt. Und die sollten präventiv aufpassen, dass es nicht noch einmal zu 1953 kommt. Vielleicht noch als letztes, Otto Grotewohl, der immer so gutmütig aussah und der erste und einzige Präsident der DDR war, der hat 1954 gesagt, das Volk muss bewaffnet werden. Und es wurden dann die Arbeiterbetriebs- und Kampfgruppen gebildet, wo die vermeintlich oder sogenannten klassenbewussten Arbeiter bewaffnet wurden, um zu verhindern, dass es nochmal zu einem Aufstand kommt, den die SED ja als faschistischen Aufstand charakterisiert hat.
Genau, das hatte ich auf meinem Zettel. Denn Grote wohl weigerte, wenn ich es richtig weiß, sich mit den Arbeitern, mit den Bauarbeitern zu sprechen. Man sprach sehr schnell vom faschistischen Putschversuch oder von faschistischer Provokation, allein schon wegen der Live-Berichterstattung im RIAS, ne?
Ja, und das war gar nicht so, wie es kolportiert wurde. Der Westen hat Schwierigkeiten gehabt, durchzudringen. Sie haben eher versucht, beruhigend zu wirken. Und auch der RIAS hat die Rolle, die ihm zugewiesen wird, aufzustacheln, gar nicht gespielt.
Sagt der Historiker Klaus Schröder vom Forschungsverbund SED-Staat zum 17. Juni 1953 vor 70 Jahren.